Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit einer Extra-Ausgabe der Tagesschau.
Herzlich willkommen zur Tagesschau Extra, heute aus unserem Studio hier in Bernloch. Wie immer sind wir dran an den neuesten Entwicklungen am Tagesgeschehen und die Nachrichten, die werden heute bestimmt von Meldungen aus Jerusalem. Es gibt Gerüchte um einen Wanderprediger, Jesus von Nazareth. Nach bisher unbestätigten Angaben ist er bzw. sein Leichnam offensichtlich 2 Tage nach seiner Kreuzigung aus dem Grab einfach verschwunden. Nun ist es an sich noch nichts Außergewöhnliches in Jerusalem oder in Israel um die Zeitenwende. Da wird aus Gräbern öfters was gestohlen. Das passiert dort ständig, dass die wertvollen Grabbeigaben entwendet werden. Aber dieser Fall sorgt dennoch für Aufsehen. War doch schon seine Hinrichtung am Freitag ein Ereignis mit durchaus weltpolitischer Bedeutung. Wir haben ja darüber berichtet. Und so ist jetzt die Nachricht vom Verschwinden des Leichnams heute schon der 2. Aufreger an diesem Wochenende. Unsere Außenreporterin Naseh Weiss ist vor Ort in Jerusalem und versucht, einige Stimmen für uns einzufangen. Naseh, wie sind denn die aktuellen Entwicklungen? Was konnten Sie bisher in Erfahrung bringen?
Wir befinden uns im Haus von Johannes Markus und hier sind viele Leute, die diesem umstrittenen Wanderprediger hinterhergelaufen sind. Sie nennen ihn Jesus Christus. Und ja, ich sehe gerade, da kommt Maria vorbei. Ja, sie war die erste Frau im leeren Grab und ich möchte wissen, wie haben Sie denn die Situation vorgefunden?
Ja, das war voll krass. Also, Sie wissen ja, mein Messias, der wurde ja gekreuzigt. Und dann wurde der von ein paar Freunden ins Grab gelegt. Ja, und dann war ja erstmal Sabbat und am übernächsten Tag bin ich also ganz früh morgens los und wollte zum Grab gehen, um ihn einzubalsamieren, weil wir machen das ja so der Hygiene wegen und so, Sie wissen schon. Aber für mich war das auch noch voll persönlich wichtig, einfach um so mit der Trauer klarzukommen. Ja, und dann lief ich da so und dachte mir irgendwann, oh Mann, Maria, du hast gar nicht dran gedacht, wie kommst du überhaupt in das Grab rein? Da ist doch der fette Stein davor, der wiegt über eine Tonne. Und dann war ich da so in Gedanken verloren und bin da so irgendwie hingelatscht und dann stand ich plötzlich mittendrin in der Grabhöhle. Und dann habe ich es erst gar nicht checkt und dann plötzlich so, der Stein ist ja schon weg, ich bin ja schon mittendrin. Und dann, ja, Jesus, der war nirgends. Da war nichts mehr von Jesus zu sehen, nur noch seine Leichentücher. Und ich war erst mal komplett verwirrt. Die haben jetzt, und ja, im ersten Moment dachte ich dann natürlich, irgendjemand hat meinen Messias geklaut. Das gibt's doch gar nicht. Nee, jetzt lass mich doch mal erzählen. Nein, jetzt.
Das soll sein. Jesus hat vor seiner Kreuzigung gesagt, dass er auferstanden wird. Also, das hat er zu uns seit umhin doch sogar gesehen. Bin doch sogar gesehen, dass schon Fleisch und Blut ist da vor uns gestanden. Also, ich weiß nicht, was du hast. Der ist sicherlich nicht gestohlen worden.
Mann, Petrus, immer unterbrichst du mich. Aber was du sagst, stimmt natürlich.
Natürlich stimmt, was ich sage. Was denkst denn du? Ja, und natürlich, ich war zuerst auch ein bisschen verwirrt und ja, es war ein bisschen komisch. Aber das war doch ganz klar, dass Jesus auferstanden ist. Und außerdem, wir haben doch seine Male in den Händen gesehen. Ich habe vor drei Tagen, was habe ich da gemacht? Ich habe Jesus verleugnet. Ich habe gesagt, ich kenne ihn nicht. Den Fehler mache ich jetzt nochmal. Ich trenne mich nicht mehr von Jesus. Ich habe Jesus gesehen, ich weiß, wer Jesus ist.
Also Moment, Sie beiden, Sie glauben also wirklich beide, dieser Jesus Christus sei auferstanden? Also einfach wieder lebendig?
Natürlich, Jesus lebt.
Was? Also, liebe Zuschauer, Sie sehen, hier passieren kuriose Dinge. Ich weiß nicht, ich habe hier Menschen bei mir stehen, die sind scheinbar wirklich sehr überzeugt davon, dass dieser Jesus Christus, den sie Messias nennen, wirklich wieder auferstanden sei. Also, ich muss dem weiter nachgehen, aber vielen Dank für Ihren Bericht.
Vielen Dank, Naseh, für diese ersten Eindrücke direkt vom Schauplatz. Wir bleiben natürlich dran an diesem Top-Thema des Tages und dann schalten wir nachher nochmal zu unserer Außenreporterin Naseh Weiss, die sich bis dahin hoffentlich dann direkt in der leeren Grabstätte befindet. Ja, liebe Zuschauer, das ist ja wirklich eine kuriose Meldung, ein von den Toten Auferstandener. Also wenn das wahr sein sollte, dann stellt das natürlich alles Mögliche in Frage. Es wird ein ganz neues Licht drauf werfen, wie wir Leben verstehen und definieren. Dann wäre der Tod auf einmal nicht mehr das Ende des Lebens, das muss man sich mal ausdenken. Für Sterbenskranke gäbe es plötzlich eine Perspektive. Menschen, die sich vom Leben verabschieden müssen, hätten eine Hoffnung, ein Ziel sogar. Und das Wissen um eine Auferstehung, das wird uns helfen, dass wir mit mancher Katastrophe hier auch besser zurechtkommen können, umgehen können. Dass wir angesichts der Endlichkeit und Vergänglichkeit der Welt nicht verzweifeln müssen. Mensch, das gäbe uns einen ganz neuen Lebensinhalt, eine hoffnungsvolle Botschaft, die wir dann vielleicht sogar in die ganze Welt tragen könnten. Ja, die Botschaft von einem, der den Tod überwunden hat, das könnte sogar Frieden schaffen zwischen den Menschen, wenn die Menschen sie annehmen. Aber bislang beruhen die Angaben aus Jerusalem ja lediglich auf den Erzählungen von ein paar Augenzeugen. Und als Medien des 21. Jahrhunderts müssen wir natürlich vorsichtig sein mit solchen Meldungen, mit solchen ersten Informationen. Schließlich sind wir nicht selber vor Ort. Und schließlich können wir bislang nur subjektive Eindrücke weitergeben. In unserer Zeit ist man da zu Recht skeptisch, wenn andere etwas erzählen, das ich selber nicht erlebt habe. Und das sind auch erstmal nur die, die es wirklich selber erlebt haben, überzeugt. Wenn man von solchen wundersamen Berichten hört, dann ist man irgendwie auf Skepsis programmiert. Die meisten von uns jedenfalls. Wir stützen heute das, was wir für wahr halten, gerne auf Fakten. Und leider gibt es jetzt aus Jerusalem bisher noch keinen Bericht, wie die Auferstehung in dieser Nacht vor sich gegangen ist. Es wäre interessant zu erfahren, wie der Stein vom Grab weggewälzt worden wäre. Oder wenn es ein Bilder oder ein Film davon gäbe, wie Jesus aus diesem Grab herauskommt. Es wäre hilfreich, verlässliche Quellen zu haben, verlässlichere als ein paar Augenzeugen. Mal sehen, ob es aus Jerusalem bereits offizielle Verlautbarungen gibt. Wir schalten wieder zu unserer Reporterin Nase Weiß. Sie steht vor dem leeren Grab von Jesus von Nazareth und wie ich höre, hat sie einen Gesprächspartner bei sich. Nase, was können Sie uns berichten?
Ja, wir sind vor dem leeren Grab und ich begrüße Frau Rahel Kaipers. Sie ist die Pressesprecherin des Hohen Rates und damit eine offizielle Stimme der jüdischen Religionsführer. Was haben Sie zu den Gerüchten der Auferstehung zu sagen?
Junge Frau, also wir können eindeutig widerlegen, dass der Rebellenführer Jesus von Nazareth auferstanden ist. Vielmehr ist es so, dass seine Jünger den Leichnam entwendet haben. Diesbezüglich können wir uns auf mehrere Aussagen diverser hochgradig zuverlässiger römischer Wachoffiziere stützen. Weiterhin haben präzise Gewichtsmessungen am Verschlussstein des Grabes ergeben, dass dieser nicht den gängigen Normen entsprach, da er mehr als eine Tonne zu leicht war. Folglich war es den Jüngern von Jesus durchaus im Bereich des Möglichen, den Stein von seiner ursprünglich vorgesehenen Endposition wegzubewegen.
Also Sie meinen, die Jünger haben einfach kurz so den Stein weggerollt?
Ja, durchaus. Gut, wenn es ihnen sicherlich auch kein leichtes war, so waren diese Männer doch durch und durch durchtrieben. Es lässt sich von unserer Seite aus jedenfalls mit Sicherheit sagen, dass sie den Leichnam entwendet haben. Dieses hohe Maß an krimineller Energie dieser Menschen ist uns schon seit mehr als 3 Jahren bekannt. 3 Jahren, in denen sie mit ihrem Anführer Jesus zusammen für Unruhe gesorgt haben und das Volk mächtig aufgemischt haben.
Aber warum sollten sie denn so etwas tun?
Na, diese Leute wollen einfach nicht akzeptieren, dass der Tod das Leben beendet. Ihr Anführer Jesus hat schon zu Lebzeiten solche Andeutungen gemacht, hat von dem ewigen Leben geredet und davon, dass er nach 3 Tagen wieder auferstehen würde. Und als dies dann nicht eingetreten ist, mussten seine Jünger natürlich dafür sorgen, dass seine Prophezeiungen wahr werden. Aber eigentlich weiß jeder, dass es unmöglich ist, von den Toten wieder aufzuerstehen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Aber jetzt müssen wir uns erst einmal um diesen zerrissenen Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel kümmern. Das ist ja auch so etwas. Unglaublich.
Aha. Okay, aber vielen Dank Ihnen für Ihren Bericht. Aber wir bleiben noch kurz einen Moment drauf. Ich sehe gerade, Josef von Arimathea kommt. Herzlich willkommen. Ich möchte ganz kurz auch noch Ihren Bericht und die Sichtweise zur Auferstehung hören. Denn Sie haben vor einigen Tagen ja Ihr Familiengrab diesem Jesus von Nazareth zur Verfügung gestellt. Wie würden Sie jetzt diese Auferstehung einordnen? Also ich meine, verwirrende Ereignisse.
Ja, also wie man sagt, sind die Wachen eingeschlafen. Das deutet darauf hin, dass es wohl möglich war, die Händes da mitkriegt. Und ich war vorher noch in der Grabhöhle drin. Und die Tücher von dem Leichnam, die waren halt ganz sauber zusammengelegt. Also wenn da jemand den Jesus klaut hätte sollen, dann hätte er sicherlich nicht die Mühe gemacht und die Leintücher wieder zusammengelegt. Also das ist ja wohl verständlich. Und die Erste, die das berichtet hätten, dass Jesus auferstanden ist, das war die Frau. Jetzt überlegen wir uns mal, hätte jemand da ein Gerücht in die Welt setzen wollen, dass Jesus auferstanden ist, dann hätte er sicherlich eine Frau vorgeschickt, um das zu erzählen, weil Frau hat man damals sowieso geglaubt. Und wie es ja wohl logisch ist, in der Heiligen Schrift steht es drin, dass Jesus auferstanden soll. Er hat selber gesagt, ganz klarer Schluss, Jesus muss auferstanden sein.
Interessant. Vielen, vielen Dank für Ihren Bericht. Also, so viele unterschiedliche Meinungen. Ich muss definitiv diesem Thema nachgehen. Vielen Dank Ihnen und ich schalte somit zurück ins Studio. Vielen Dank.
Vielen Dank, Nassee Weiß, für uns vor Ort am leeren Grab. Ja, liebe Zuschauer, jetzt haben wir verschiedene Aussagen gehört. Wie gehen wir jetzt um mit diesen verschiedenen Berichten? Die einen erzählen begeistert von der Auferstehung, von den Begegnungen mit dem Auferstandenen. Sie haben ihn sogar gesehen, sagen manche. Aber die offizielle Version ist, dass man dabei bleibt, dass es unmöglich ist, vom Tod aufzuerstehen. Und man beschuldigt stattdessen die Anhänger von Jesus. Und wir, als unabhängige Beobachter, wir stehen jetzt dazwischen. Wir müssen uns irgendwie eine Meinung bilden. Das ist gar nicht so leicht. Dieser Sonntagmorgen in Jerusalem, der stellt die Menschen dort offenbar in einen Konflikt, in den Konflikt zwischen zwei Seiten. Die euphorischen Augenzeugen, die mit strahlenden Augen erzählen, obwohl ihre Augen kurz zuvor noch voller Tränen waren. Und auf der anderen Seite das Dementi von der jüdischen, römischen Führungsperson, das sei alles inszeniert und kann auf keinen Fall wahr sein. Das ist ein Zwiespalt, den die Menschen dort erleben und das ist eigentlich auch ein Zwiespalt, den wir heute erleben. Wir können heute auch jedes Jahr zu Ostern in Zeitschriften und Magazinen lesen, warum das mit der Auferstehung aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich überhaupt nicht passiert sein kann. Da erklären uns zum Beispiel Psychologen, dass das zur Trauerarbeit der Jünger gehört. Die waren so in Trauer, dass sie, um damit umgehen zu können, sich die Auferstehung haben einfallen lassen, sagen Psychologen. Eine seltsame Art, mit Trauer umzugehen, wie ich finde. Aber gut, wissenschaftlich ist das scheinbar so möglich. Focus Online berichtet, möglicherweise war es gar nicht Gottes Sohn, der gekreuzigt worden ist. Möglicherweise war es eine Verwechslung und es gibt nun mal keine Beweise für die Auferstehung. Tja, jetzt stehen wir da. Das ist die eine Seite und es stimmt tatsächlich, dass der Vorgang der Auferstehung in der Nacht zum Sonntag nicht belegt ist. Auch in der Bibel wird er nirgends beschrieben. Es gibt keinen Bericht darüber, wie der Stein weggerollt worden ist, wer das gemacht hat und ob Jesus da schon raus war oder ob er noch drin war. Die Auferstehung als solche, die bleibt im Dunkel der Osternacht. Aber auf der anderen Seite haben wir eben die Bibel, ja auch in den biblischen Erzählungen ganz viele solche Erzählungen, die von den Begegnungen mit dem Auferstandenen berichten. Jetzt kriege ich gerade hier über meinen News-Ticker rein, man erzählt sich, zwei Männer seien nach Emmaus gegangen und sie haben wohl einen dritten Menschen neben sich gefunden, haben gar nicht erkannt, wer das ist. Und als er das Brot gebrochen hat, da sind ihnen die Augen aufgetan worden und sie haben erkannt, das ist Jesus, der mit ihnen unterwegs war. Offensichtlich sind sie genauso begeistert wie die Frauen am Grab nach Jerusalem gerannt und haben das weitererzählt von ihrem Erlebnis. Interessant, diese Entwicklung. Es sind ja ganz unterschiedliche Berichte von Menschen und von unterschiedlichen Orten, wo Menschen Jesus begegnet sind. Und diese Fülle und diese Unterschiedlichkeit von Auferstehungszeugen, die macht es eigentlich ziemlich unglaubwürdig, dass die alle zusammen auf dieselbe außergewöhnliche Art und Weise ihre Trauerarbeit verrichten. Und trotzdem, es ist ein Konflikt, vor den die Botschaft vom leeren Grab stellt. Wem glauben wir denn? Reichen uns die unglaublich klingenden Aussagen von ein paar Augenzeugen? Oder ist es naiv und wir brauchen Fakten? Brauchen wir Beweise für die Auferstehung? Ja, da melden die Agenturen gerade, es kommen immer wieder Nachrichten rein. Einer der engsten Jünger, Thomas, der hat offensichtlich ein ähnliches Problem wie wir. Auch er hat den Auferstandenen nicht selber erlebt und hat nur erzählt bekommen von seinen Jüngerkollegen, wie sie ihn erlebt haben. Ja, er fragt sich das genauso wie wir. Reicht das, auf das zu hören, was andere erlebt haben, Oder müssen wir es selber erlebt haben? Und brauchen wir Fakten, Beweise? Wem glauben wir denn? Sie, liebe Zuschauer, wem glauben Sie denn und warum? Halten wir mal fest in dieser Tagesschau-Extra-Sendung. Es ist im Umfeld von Israel damals zumindest äußerst erstaunlich, dass Frauen als erste Auferstehungszeugen genannt werden. Hätte man die Auferstehung erfunden, dann hätte man sich's damit unnötig schwer gemacht. Das ist zumindest mal ein Fakt. Außerdem, wenn man das mal genau betrachtet, ist die Auferstehungsbotschaft für seine Nachfolger eher ein Problem, als dass es die Probleme löst. Also Jesus, der als Messias in der Welt war, ist gescheitert und er wurde gekreuzigt. Und so ein Gescheiterter ist den Juden als Messias sowieso nicht mehr vermittelbar. Selbst dann nicht, wenn er danach auferstehen würde. Es wäre für die Jünger ein viel akzeptabler Weg gewesen, dass sie den Jesus als toten Märtyrer weiterhin verehren. Dass sie sein Grab zum Mittelpunkt einer Bewegung machen. Dass das Grab eine Kultstätte wird. Das hat man bei anderen Rabbis ja auch so gemacht. Wenn Rabbis gestorben sind, dann hat man sie als Tote weiterhin verehrt. Und dann wäre es möglich gewesen, dass die Jünger sagen, für uns ist es trotzdem der Messias. Auch wenn es für euch ein gescheiterter Rabbi ist. Es hätte eine Bewegung entstehen können. Das passiert übrigens bis heute, wenn Rabbis sterben. Wir haben Bilddokumente, die kommen gerade rein, die zeigen, wie der Rabbi, der 1994 in New York verstorben ist, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, wie der in Israel verehrt wird. Da werden Plakate ausgehängt und da steht drauf, es lebe der König, der Messias. Ein verstorbener Rabbi, der als Messias verehrt wird. Das wäre doch möglich gewesen für die Jünger. Das wäre viel einfacher gewesen als die Botschaft der Auferstehung am dritten Tag. Das wäre vermittelbar gewesen. Auferstehung, das ist nicht vermittelbar. Ja, das leere Grab ist auch für die Jünger erstmal ein Problem und nicht eine Erklärungshilfe. Aber warum machen sie das dann? Warum erzählen sie vom Auferstandenen? Weil ihnen die vielen Begegnungen mit dem Auferstandenen eben wichtiger sind als die Fakten. Ich habe Ihnen hier auch mal ein Dokument zugespielt bekommen, das erzählt auch von Berichten und Begegnungen mit Auferstandenen. Da sind ein paar ganz spannende dabei, wir schauen mal rein. Eigentlich reichen in Israel ja zwei Zeugen bei einem Prozess, um einen Sachverhalt wirklich verlässlich nachzuweisen. Aber der Schreiber von diesem Dokument, der nennt mehr als 500 Zeugen für die Auferstehung, ein paar auch namentlich. Ich lese Ihnen mal dieses Schriftstück vor, 1. Korinther 15, 3 bis 11. Da schreibt der Paulus, ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde. Dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Interessant, Paulus beginnt mit Fakten. Wie es in der Schrift steht, sagt er. Da steht zwar nicht, dass der Messias nach 3 Tagen aufersteht, aber da steht, dass es eine Auferstehung gibt. Das ist mal ein Fakt, auf den Paulus sich bezieht. Schon das Alte Testament erzählt davon, dass Auferstehung möglich ist. Aber lesen wir weiter. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den 12. Auch das ist interessant. Es ist ja nicht unbedingt damit zu rechnen, dass Petrus den Auferstandenen sehen darf. Petrus, der ihn verleugnet hat, der ihn nicht kennen wollte, der ausgerechnet bekommt jetzt eine Chance, eine Begegnung mit Jesus, die ihm Selbstvertrauen gibt, die ihm eine unglaubliche Energie gibt für sein restliches Leben. Damit kann man nicht unbedingt rechnen. Weiter im Text. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben. Nur einige sind inzwischen gestorben. Von denen die meisten noch leben, sagt der Paulus. Und damit sagt er seinen Lesern auch gleichzeitig, geht doch hin und fragt sie, wenn ihr es wissen wollt. Wenn ihr echte Augenzeugen hören wollt, weil euch mein Zeugnis nicht reicht, dann tut es, solange sie noch leben. Ihr könnt es, ihr könnt Menschen fragen. Und weiter. Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. Auch das ist erstaunlich, warum Jakobus als Zeuge genannt wird. Jakobus, der Bruder von Jesus. Wahrscheinlich war der Bruder von Jesus ziemlich misstrauisch dem gegenüber, was Jesus da so gemacht hat. Sein großer Bruder, der Erstgeborene, der hätte sich um die Zimmerei von seinem Vater kümmern sollen. Der hätte den Handwerksbetrieb übernehmen sollen. Und dann macht er solche Sachen, geht als Wanderprediger durch Israel. Vermutlich hat auch Jakobus selber unter dem, wie man über Jesus gesprochen hat, unter den Anfeindungen und auch unter dem Spott zu leiden gehabt, wegen seinem großen Bruder. Aber wir wissen, dass er nach der Begegnung mit ihm als Auferstandenem, da ändert sich sein Leben. Da wird aus Jakobus ein Führender in der christlichen Gemeinde. Er wird der Leiter der christlichen Gemeinde in Jerusalem. Vielleicht hat er diese Begegnung mit dem Auferstandenen gebraucht, dass er überhaupt verstanden hat, mit wem er vorher im Sandkasten gespielt hat. Auf jeden Fall interessant, dass hier Jakobus genannt wird als Zeuge. Und schließlich begegnet Jesus sogar Paulus, seinem Verfolger, einem, der ihn aus tiefstem Herzen gehasst hat. Auch das ist erstaunlich. Als letzter von allen habe auch ich ihn gesehen. So, als wäre ich zur falschen Zeit geboren worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Doch was immer ich jetzt bin, das bin ich durch die Gnade Gottes und seine Gnade blieb in mir nicht ohne Wirkung. Denn ich habe härter gearbeitet als alle anderen Apostel. Doch nicht ich habe gearbeitet, sondern Gott, der durch seine Gnade durch mich wirkte. Deshalb kommt es nicht darauf an, ob ich predige oder sie. Entscheidend ist, dass ihr glaubt, was wir euch verkündigen. Ja, meine Damen und Herren, das ist ja schon interessant, was hier steht. Ich bin wirklich überzeugt, nach dem, was man da liest, dass die Begegnung mit dem Auferstandenen das Leben von einem Menschen verändern kann. Das sehen wir bei den vielen Menschen, die hier genannt wurden, die ihn sehen durften. Und Paulus hat recht, dass es wirklich Gnade ist, wenn einer das erleben darf. Keinerlei Verdienst. Aber was ist dann mit uns heute, die wir ihn nicht sehen? Können wir auch an den Auferstandenen glauben? Geht es als aufgeklärt, vernünftig denkende, rationale Menschen unserer Zeit? Oder was braucht es dazu? Reichen uns die Berichte von Augenzeugen von damals? Das ist die entscheidende Frage. Und das ist eine Glaubensfrage. Vielleicht gibt es ja von der Auferstehung deshalb keine Beobachtungen, weil Jesus genau das möchte. Weil er möchte, dass wir denen glauben, die uns von ihm erzählen. Weil er weiß, dass ihr Wort wahr ist und dass ihr Wort mehr bewirken kann als jeder wissenschaftliche Beweis. In dem, was die Menschen erzählen, die ihm begegnet sind, da wird nicht nüchtern argumentiert, sondern erzählen Menschen emotional, mit brennendem Herzen, voller Begeisterung. Das ist Glaube. Nicht Fakten überprüfen und Wahrscheinlichkeiten abwägen, sondern vertrauen und sich anstecken lassen. Und vielleicht auch mutig Dinge für wahr halten, die man mit dem menschlichen Hirn nicht so einfach erfassen kann. Das ist der Glaube an Ostern. Und deshalb ist es so wertvoll, dass wir in unseren Gottesdiensten, dass da Menschen aus ihrem Glauben erzählen, auch wirklich. Dass sie das erzählen, was sie im Glauben erleben, weil genau das Erfahrungen sind, aus denen sich auch unser Glaube speisen kann. Denn durch solche Berichte schafft Gott Glaube. Dieser letzte Satz von Paulus, der scheint mir wichtig zu sein. Es kommt überhaupt nicht darauf an, ob ich predige oder sie. Entscheidend ist, dass ihr glaubt, was wir euch verkündigen. Und jetzt erreichen mich gerade eben Bilder aus Jerusalem. Da schauen wir doch mal, die wollen wir dann auch kurz einspielen. Wir sehen in diesen Bildern, welchen Wirbel das Fehlen vom Leichnam in Jerusalem ausgelöst hat. Und wir sehen in diesen Bildern auch einen römischen Tribun, Clavius, einer, der für Pontius Pilatus arbeitet und der nicht an Jesus glaubt. Und er steht in diesem Konflikt, werden wir gleich sehen, in dem Konflikt zwischen dem, was ihm die Zeugen berichten und dem, was die Gegner von Jesus als Erklärung konstruieren. Seine Aufgabe ist, eine Leiche zu beschaffen, rauszufinden, was passiert ist, aber er findet lauter Menschen, die ihm von der Begegnung mit dem Auferstandenen berichten. Schauen wir mal kurz rein in diesen Filmclip.
Tribun, Pilatus will dich sehen.
Die Leiche ist verschwunden. Sein Grab ist leer.
Wohin ist er verschwunden?
Sag du es mir.
Und schon behaupten sie, er wäre vom Tod wieder auferstanden.
Cäsar darf hier nicht auf Unruhen stoßen. Wir müssen eine Leiche finden.
Wo verstecken diese Jünger seine Leiche?
Das waren nicht Jeschuas Schüler.
Eine Leiche, Tribun, gerade entdeckt.
Das ist er nicht. Wer hat dir gesagt, dass der Nazarener am Leben ist?
Maria Magdalena.
Du suchst etwas, das du nie finden wirst.
Öffne dein Herz und sieh.
Lüg mich nicht an. Was ist mit dem Leichnam passiert?
Die Seile sind einfach explodiert.
Er sollte inzwischen zurückgekehrt sein. Ich habe zwei Dinge gesehen, die ich mir nicht erklären kann. Ein Mann, der ohne Frage tot ist, und denselben Mann, der wieder lebendig ist.
Was macht dir Angst? Dass ich mich irre? Dass ich die Ewigkeit aufs Spiel setze?
Interessante Film-Nachrichten. Der Film läuft gerade in den Kinos. Leider nicht in Reutlingen oder Tübingen, aber in anderen Städten. Und da haben wir den Zwiespalt vom Clavius ganz am Ende gesehen, der sich fragt, was ist wahr? Das, was seine Vorgesetzten von ihm haben wollen? Oder das, was Maria Magdalena und die anderen ihm erzählen, was sie erlebt haben? Und dann wird er gefragt, ganz am Ende von diesem Clip, was macht dir Angst? Und seine Antwort, dass ich mich irre und dass ich die Ewigkeit aufs Spiel setze. Es geht um nichts weniger als die Ewigkeit. Die Ereignisse vom Ostermorgen, die ermöglichen uns nicht nur einen Glauben für unser Leben hier, sondern die ermöglichen uns eine Gottesbeziehung für die Ewigkeit. Die Auferstehung, die legt uns die Dimension Ewigkeit überhaupt erst ins Leben. Und genau dafür sind die Berichte von den Begegnungen mit dem Auferstandenen viel, viel wertvoller als Fakten, die sich mit irdisch-wissenschaftlichen Methoden ableiten lassen. Weil die können Ewigkeit nicht erfassen. Mit Wissenschaft kann man Ewigkeit nicht greifen. Aber mit der Erfahrung mit dem Auferstandenen schon. Ob damals in Jerusalem oder heute bei uns hier im Alltag, dort, wo Menschen Jesus begegnet sind und dort, wo wir einander davon erzählen, dort geht die Tür zur Ewigkeit auf. Meine Damen und Herren, wir haben Ihnen in dieser Extrasendung Informationen zur Auferstehung präsentiert, soweit sie uns vorliegen. Sie haben Theorien gehört, die mit Fakten argumentieren wollen, aber vor allem haben wir Berichte gehört von Augenzeugen. Und es bleibt eine Glaubensfrage für jede und für jede von Ihnen. Vielleicht ist es ja genau das, was die Ereignisse in Jerusalem Ihnen für heute mitgeben wollen. Warum glauben Sie und woran glauben Sie? Finden Sie den Auferstandenen in den Erlebnissen von anderen und Sie finden den Weg zur Ewigkeit. Amen.